Willkommen bei den Trashologen. Der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 1 und 2 von Love is Blind Germany.
Let's go!
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, eine meiner allerliebsten Erinnerungen ist an meine Uni-WG-Zeit, als meine Mitwohner und ich, wir haben einfach jeden Sonntag Stunden damit verbracht, unser Essen für die ganze Woche zu planen. Ne? Wir haben Rezepte rausgesucht, wir haben überlegt, was kochen wir, wie machen wir es, damit wir am besten am wenigsten verschwenden. Wir haben ausgiebige Einkaufslisten geschrieben, wir sind durch Supermärkte gelaufen und es war so wunderschön. Aber jetzt im Alltag, da fehlt mir für sowas, für dieses Ritual einfach komplett die Zeit. Denn es ist dann irgendwie hektisch, ich komme dann gar nicht zum Einkaufen. Meine kognitiven Kapazitäten, ich habe oft einfach gar keine mehr übrig, um das alles zu planen. Dann stehe ich völlig hilflos im Supermarkt und denke mir, was jetzt?
Und genau deshalb ist unser Partner diese Woche auch einfach ein absolutes Perfect Match. Es ist nämlich HelloFresh. Denn mit HelloFresh können wir alle perfekt in den Januar starten. Könnt super easy jede Woche aus mega vielen Rezepten auswählen und ist wirklich für alle etwas dabei. Egal ob vegetarisch, vegan, High Protein, Rezepte, die unter 30 Minuten dauern und vor allen Dingen, was ich halt liebe, mit besonders viel Gemüse. Bei HelloFresh gibt's wirklich für jede Person ein passendes Gericht.
Und das Allerbeste, ihr könnt auswählen, wie viele Gerichte ihr in einer Woche kochen wollt und auch für wie viele Personen. Dann bekommt ihr eure Kochboxen mit den Rezepten und den genau abgepackten Zutaten nach Hause geliefert. Also es ist super easy und ihr vermeidet halt Lebensmittelverschwendung, weil alles genau portioniert ist. Und damit ist die Woche auch einfach perfekt für euch durchgeplant.
Passend zum Veganuary habe ich mir den Vegetarian Butter Chicken Bang Bang Style ausgesucht.
Und ich werde für immer Burger lieben, deswegen habe ich mir das Vegan Winner Winner Crispy Burger Dinner mit Barbecue-Zwiebeln und Ofenkartoffeln bestellt.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch, wenn ihr gemeinsam mit uns mit HelloFresh gesund ins neue Jahr starten wollt. Nur für kurze Zeit spart ihr nämlich mit dem Code TRASHOLOGINNEN, alles groß geschrieben, als eine neue oder ehemalige Kundin bis zu 120 Euro in Deutschland.
Und Neukundinnen erhalten zudem für 3 Monate ein gratis Goodie, also zum Beispiel ein Dessert oder ein Snack in jeder bestellten Box. Und in der Schweiz und in Österreich, da gibt es natürlich auch Rabatte. Und mehr Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr alles in den Shownotes. Wir haben euch das da alles unten verlinkt.
Ich setze auf die Snacks. Und damit geht's zurück zur Folge.
Ihr Lieben, ich bin richtig excited.
Das ist mein Lieblingsformat.
Von allen?
Nach Princess Charming mit Princess Charming. Wenn es das in Queer gibt, bin ich im Himmel.
Das hier ist die heterosexuelle Version und das lieben wir natürlich auch. Ich bin wirklich sehr excited. Wir haben jetzt das ganze Jahr mit vielen Formaten verbracht, wo es um sehr viel Stress ging, Drama, Aggressivität. Wir haben über viele sehr harte Themen gesprochen, hatte ich das Gefühl. Und deswegen finde ich das jetzt hier der perfekte Start ins neue Jahr. Love is Blind. Und dass wir mal ganz viele Themen besprechen können, die sonst ein bisschen zu kurz kommen. Weil ich finde, sonst müssen wir viele sehr harte Themen besprechen. Und heute, oder in diesen ganzen Folgen zu Love is Blind, geht's, würde ich sagen, vor allem um Liebe.
Das ist so schön.
Und wir haben uns vorgenommen, dass wir diese Staffel ganz genau uns ansehen und psychologisch auseinandernehmen. Denn wir sind überzeugt, dass die Menschen, die wir im Reality-TV sehen, viel ähnlicher zu uns sind, als wir, glaube ich, gerne glauben würden. Und das, was wir jede Woche auf den Bildschirmen sehen, sind oft einfach Textbuchbeispiele für psychologische Prozesse, die einfach in uns allen stattfinden. Und ich bin so gespannt auf diese Staffel Love is Blind, denn es ist perfekt dafür, um sich ganz genau die Psychologie des Verliebens und von romantischen Beziehungen anzusehen. Und genau das werden wir mit dieser Staffel machen. In den nächsten Podcast-Folgen gucken wir uns an, warum Menschen sich ineinander verlieben, was die Grundbedingungen sind, warum es oft so schwer ist, von der Dating-Phase in den Alltag zu wechseln, was die psychologische Forschung zur Kompatibilität sagt,
wie die Art und Weise, wie wir aufwachsen, beeinflusst, wie wir lieben, aber auch, was der Love-is-Blind-Effekt in der Forschung ist, denn den gibt es einfach, wie Sucht eine Beziehung beeinflussen kann und aber auch, was Eifersucht mit Bindungsstilen zu tun hat.
Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass wir eigentlich alle Folgen immer chronologisch durchgehen. Das machen wir dieses Mal nicht. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sprechen ja immer in jeder Podcast-Folge über zwei Folgen und richten uns eher nach den Paaren. Also dass die Folgen sich nach den Paaren richten und nicht unbedingt, was chronologisch passiert. Und ich würde sagen, damit gehen wir rein, oder? In die erste Folge.
Wir starten.
Hast du eine Mainplot-Summary als Erinnerung, was in Folge 1 passiert ist?
Die habe ich. Die Pots werden eröffnet und Jesse und Konstantin mögen beide Schlager. Gabriel und Wendy finden Familie ganz wichtig und Gunnar will keine Kinder, was Josie eventuell okay findet. Jasmin und Andy connecten über Alpha-Männchen. Und das war's.
Mir ist aufgefallen, dass wir diese Folge, diese Staffel, ähnlich wie letztes Mal starten, nämlich mit einer tollen Frau. Das Erste, was wir sehen, ist nämlich Jessie. Heißt sie Jessie oder Jessie? Ich glaube Jessie, ne?
Ja, für mich ich glaube Jessie ist immer häufiger als Jessie, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist Jessie.
Ich habe die gesehen und die wirkt einfach wie so eine richtige Frohnatur, oder?
Mhm. Sagt sie auch, dass sie das an sich selber mag. Ich fand witzig, dass sie sich selbst als Allzweckwaffe bezeichnet. Ich sehe das. Ich glaube, die kann wirklich einiges.
Absolut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir direkt da sehen, was wir ja auch immer total wertschätzen, ne? Dass wir gerne die Vielschichtigkeit von Menschen auch sehen wollen. Und das sehen wir direkt bei ihr, ne? Sie sagt, sie möchte einerseits einen Schiri ausbuhen bei einem Spiel und danach ins Schweigekloster gehen. Sie sagt, sie mag Abschi und Schlage, hat aber auch diese diepe Seite. Und ich finde das super. Ich mag das gerne, dass wir direkt eine Frau sehen, bei der irgendwie viele Facetten präsent sind. Der Eventmanager aus Palma, Konstantin, der findet das auch toll.
Die zwei, ich habe die gesehen und dachte, ja, das passt einfach. Das ist irgendwie einfach Arsch auf Eimer, sagt man doch.
Ich glaube, das sagt man so.
Ja, die haben ja auch direkt total viele Connection-Punkte, ne? Mhm. Also natürlich das Schlager-Ding, aber auch, dass sie beide erste Kinder sind und in einer Reihe von Geschwistern da viel Verantwortung fühlen. Und sie sagt direkt zu Beginn, sie sieht sich in ihm wieder. Und da dachte ich noch, ich glaube, das ist immer so das Zeichen, dass man was Gutem auf der Spur ist.
Da könntest du recht haben.
Wie witzig war das mit der FC-Hymne?
Habe ich alles dann geliebt. Habe ich mir direkt gedacht, dass du als Kölnerin das toll findest.
Ja, für mich ist das natürlich ein großes Thema. Das erzähle ich dann auch rum, ne? Ich bin jetzt nicht mehr so aktiv, wie ich es in meiner Jugend war im Karneval. Aber natürlich fehlt auf keiner Karnevalsparty diese Hymne dann irgendwann.
Ich hatte bei Jessie und Konstantin aber auch das Gefühl, die machen beide am Anfang total viel richtig, ne? Denn das ist ja schon eine gute Strategie, am Anfang von einem Date, wenn man sich gerade erst kennenlernt, erstmal so sanft und easy reinzustarten. Und erstmal so lebensfroh und witzig zu sein, ne? Das macht ja schon Sinn, weil Positivität, vor allem am Anfang, das schafft ja auch Nähe und signalisiert auch schon, ja, mit mir kann man auch eine gute Zeit haben. Und in so einer Dating-Situation, wo noch mehrere Leute sind, macht das ja auch Sinn. Denn du erinnerst dich ja schon eher an Leute, die so positive Gefühle auslösen. Und ich glaube, das bleibt dann auch viel mehr so im Gedächtnis, macht so eine positive Stimmung. Und ich glaube, das mindert so ein bisschen die Distanz auch zwischen zwei Leuten und macht es dann auch einfacher, sich im längerfristigen Verlauf gegenseitig so zu öffnen. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, ein sehr gutes Date.
Mhm. Ja, die sagen ja auch beide, dass sie so positive Menschen sind. Ich finde das irgendwie immer, wenn Menschen das sagen, habe ich so ein kleines Störgefühl, weil ich immer denke, ist das so eine toxische Positivität? Weil ja, das ist vielleicht auch so das Psychologische an mir, ne? Ich rede auch nicht gerne von schlechten Gefühlen, ich rede gerne von unangenehmen Gefühlen, weil alle Gefühle haben ihre Funktionen und für mich gibt es sowas nicht. Also ich finde auch Weinen ja gut und wichtig zum Beispiel, wenn man Trauer fühlt. Aber da hast du natürlich völlig recht. Im Dating-Kontext ist das was, was die Beziehung am Anfang stärkt. Du hast uns ja auch mal diesen Fakt mitgebracht, dass auf fünf Begegnungen davon müssen immer vier mindestens positiv sein, damit eine Beziehung weitergeführt wird und sowas.
Das hat Risa uns mitgebracht vor einer ganz langen Zeit, als wir über den Bachelor gesprochen haben. Da hat sie nämlich erzählt, dass das so ein gutes Ratio ist, nicht nur beim Dating, aber vor allem auch in Beziehungen, dass auf vier positive Interaktionen eine negative folgen kann.
Mhm.
Und dass das, wenn es immer so bleibt, so dieses 4-1 Verhältnis, dass das ein gutes Gleichgewicht ist. Und wenn es kippt, dass es dann
Alarm.
Alarm auf jeden Fall ist. Ja.
Ja, deswegen glaube ich, fürs Dating ist das wahrscheinlich schon eine gute Sache, dass man erstmal auch mit den angenehmen Sachen startet.
Aber ich bin total bei dir. Wenn jemand mir sagt, ich bin immer positiv, schrillen meine Alarmglocken auch direkt hoch und ich denke mir, oh oh, Ist das jemand, der Angst hat?
Kleiner Vermeider.
Vor negativen Gefühlen, ja. Aber Spoiler, das ist Konstantin nicht.
Nee, überhaupt
nicht. Das hat mir so gut gefallen. Ja. Also, wir nehmen jetzt viel vorweg, aber ich finde, das ist eine richtig schöne Entwicklung. Dieses so, wir starten erstmal leicht rein, erstmal gucken, erstmal sich annähern und dann wird es tief.
Mhm. Gefällt mir auch.
Toll. Ich möchte erstmal weitergehen zu Wandi und Jubriel. Mhm. Wir machen das jetzt anders, als ich gerade am Anfang gesagt habe. Ne? Wir besprechen in dieser Folge, haben wir ein kleines bisschen eine andere Struktur.
Ich glaube, man spricht sie Wendy aus.
Wendy. Sehr gut, dass du das sagst. Ich habe manchmal die Namen, hat meine Autokorrektur verändert.
Ja, ich war ein bisschen verwirrt, weil man schreibt es Wandi, aber spricht es dann Wendy aus.
Sehr gut, dass du sagst. Wendy und Jubriel.
Die führen so eine Unterhaltung, die ich... so, kennst du diese Unterhaltung? Für mich ist das so eine Unterhaltung, die sehr gerne tief sein möchte, es aber überhaupt nicht ist. Die sagen so, Liebe ist zu Hause und er sagt, er gibt Princess Treatment. Aber ich habe das Gefühl, das sind, also es kommt mir nicht so wirklich verletzlich vor in dem Moment, obwohl es das sein möchte. Das war so mein Eindruck von dem Ganzen. Und bei Wendy ist es so, dass sie sagt, sie macht gerne alle glücklich. Und das war genau das, was wir jetzt vorher schon angeschnitten haben, dass ich da so ein bisschen ein kleines Störgefühl hatte, weil ich dachte, warum, du musst doch nicht alle glücklich machen, Schatz. Auch wenn es schön ist, wenn man eine positive Person ist und auch das Schöne im Leben sehen kann, das ist offensichtlich eine totale Ressource, musst du nicht alle glücklich machen.
Bin ich bei dir. Ich hatte tatsächlich aber bei denen doch eher auch so ein Gefühl, nicht so positiv wie bei Jesse und Konstantin, aber auch, dass ich dachte, ach ja, das startet erstmal nett, das startet erstmal positiv.
Mhm.
Das mit dieser Feel-Good-Person, ja. Ich krieg direkt immer Angst, vor allem wenn Frauen das sagen, weil ich dann direkt immer denke, das Ziel im Leben ist nicht, andere glücklich zu machen. Dann kriege ich immer direkt Angst, dass die Person das vielleicht zu sehr verinnerlicht hat. Aber jetzt so im ersten Dating-Kontext dachte ich, okay.
Ja.
Wir müssen es aber im Auge behalten, offensichtlich.
Ja, aber du hast schon recht, das war schon eigentlich okay, die erste Interaktion.
Mhm.
Ich muss halt aber auch trotzdem noch dran denken, wie leicht das ja immer ist, Gemeinsamkeiten zu finden. Weil die beide so begeistert davon sind, dass sie beide Familienwerte haben. Und das fand ich noch ein bisschen witzig, weil ich glaube, das würde fast jede Person von sich behaupten. Das ist so, wie man sagt, wenn man sagt, ich mag gerne, wenn die Sonne scheint oder so, ja. Da kann man drüber connecten, aber das ist jetzt noch nicht der Grund, aus dem man zusammen sein sollte. Weil die meisten würden das wahrscheinlich von sich behaupten, ne? Auch wenn das dann vielleicht in der Umsetzung was komplett Unterschiedliches bedeuten kann.
Aber für so ein erstes Date... Finde ich das schon okay. Du bist sehr kritisch mit den Menschen. Ich würde sagen, für ein erstes Date ist es okay. Denn Gemeinsamkeiten sind ja ein Schlüssel, ne? Wenn man sich dann so kleine Sachen zwischendurch im ersten Date klammert, ich glaube, dass das keine schlechte Strategie ist. Langfristig sollte man nochmal genauer hingucken, vor allem, wenn man kurz davor ist zu heiraten. Aber für so ein erstes Date habe ich schon gedacht, okay, das kann man mal machen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es auch funktioniert. Denn er sagt ja auch irgendwann zwischendurch, er notiert sich das Lieblingsrestaurant und an einem schlechten Tag gehen sie dann zusammen dahin. Und dann setzt er sich halt näher ans Fenster.
Mhm.
Hast du es gesehen? Der verringert so die Distanz. Oder ist kein Fenster, ne? Schattenwand. Wie nennen wir das denn?
Die Schattenwand zwischen den beiden.
Er setzt sich auf jeden Fall näher an diese Schattenwand.
Mhm.
Und sie lehnt sich auch im Gespräch so ganz weit nach vorne, was mir so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, okay, da scheint ein Vibe zu sein. Die wollen irgendwie näher aneinander kommen, direkt beim ersten Treffen. Das hat mir gut gefallen.
Mhm. Ja, das war ganz süß. Ich weiß nicht. Ach, Dina, ich weiß, ich bin zu streng. Aber auch mit diesem Restaurant ausführen, ich fand das süß, wenn das tatsächlich so ist. Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist das einfach ein Störgefühl, wenn Menschen so ein Bild aufmachen, von wie sie sozusagen eine perfekte Partnerperson sind. Weil das für mich dieses Bilder eröffnen. Irgendwie was Kleines, also gefährlich ist ein großes Wort, ne? Aber was ist, wo ich denke, ja... Wart erstmal ab. Also, dass man sagt, ich gebe mir dann Mühe, was zu finden, was dich vielleicht aufheitert. Ja, auf jeden Fall. Aber dann dieses, ich führe dich dann in dein Lieblingsrestaurant aus und dann gibt es ein Princess Treatment, ist mir einfach schon immer eine Schippe zu weit gedacht für, wo man dann eigentlich gerade ist. Weshalb ich einfach das Gefühl hatte, dass der ein Labersack ist.
Ich glaube, was dafür sprechen könnte, ist, dass er auch Josi datet und es mit ihr auch gut läuft, hatte ich das Gefühl. Und ich hatte das Gefühl, dass wir in diesem Date mit Josi auch mehr sehen als nur gute Stimmung. Und
ja,
offensichtlich müssen wir dazu immer sagen, ne, keine Ahnung, wie lange die in diesem Pod sprechen. Ich glaube, den ganzen Tag. Ich glaube, das geht Stunden. Deswegen, ist es natürlich total schwierig, so anhand von den wenigen Minuten, die wir sehen, so ein komplettes Bild zu kriegen. Deswegen nochmal, das, was wir gesehen haben, das heißt natürlich nicht, dass das Ganze war, aber das, was wir gesehen haben von der Interaktion mit Jose, hatte ich das Gefühl, dass es viel mehr in die Tiefe ging.
Mir hat das Gespräch auch viel besser gefallen als das mit Wendy. Als es nicht an den Frauen lag, sondern einfach daran, dass das ein bisschen mehr in die Tiefe ging.
Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass er sich auch schon ein bisschen öffnet, so über seine Familie. Und ich finde, er stellt auch eine schöne Frage. Der fragt nämlich zu einem Zeitpunkt, was war deine schönste Kindheitserinnerung?
Fand ich auch schön.
Fand ich eine gute Frage für ein Estate.
Hat mir viel besser gefallen, ja.
Ja. Und Franzi, ich würde generell sagen, das ist einfach ein guter Anhaltspunkt, um sich einfach mal zu fragen, warum verlieben die Menschen sich in diesen Pots? Sind die vielleicht einfach alle komplett delusional?
Auf gar keinen Fall.
Vielleicht Wochen wollen die auch einfach alle nur Sendezeit. Denn die haben sich ja nicht gesehen. Die sehen sich nicht, die kennen sich nicht, die haben sich nicht gerochen. Und trotzdem behaupten viele von denen, die hätten sich da wirklich ineinander verliebt. Und nicht nur in der letzten Staffel, das ist ja ein weltweites Ding und die Leute verlieben sich in diesen Pots. Und da muss man sich ja schon fragen, wie glaubwürdig ist das überhaupt? Denn nicht nur bei der Show, sondern generell im Trash-TV, im Reality-TV wird ja ganz oft unterstellt, die Leute faken das, das ist alles nicht echt, das kann alles überhaupt nicht sein, weil das so unlogisch ist. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen uns die Frage mal stellen. Können die Leute sich in diesen Pots verlieben? Und wenn ja, warum ist das überhaupt so? Und psychologisch gesehen kann man sagen, es ist absolut realistisch, dass die Leute sich darin verlieben. Tatsächlich würde ich sagen, das ist nicht nur realistisch, sondern dass das ganze Setting von der Show eigentlich die perfekte Situation kreiert, um sich zu verlieben. Also die Situation, die Show, die Pots, es sind perfekte Bedingungen. Und deswegen wundert mich das auch eigentlich gar nicht, dass es klappt, dass die Leute sich da verlieben. Denn aus der Forschung wissen wir, was dazu führt, dass Menschen sich ineinander verlieben, sind ganz viele verschiedene Prozesse. Aber ein wichtiger, der auch dazu beiträgt, ist nämlich Self-Disclosure, also Selbstoffenbarung. Und darunter versteht man, dass wir mit anderen Menschen so persönliche Informationen über uns teilen. Kann von einfachen Sachen reichen, so wie was mögen wir gerne, bis zu wirklich tieferen Themen. Und die PsychologInnen, die lieben Selbstoffenbarung, die lieben Forschung dazu, die lieben sich zu fragen, inwieweit das dazu beiträgt, wie Leute sich miteinander verbinden. Und eine von den zentralen ersten Theorien zur Selbstoffenbarung und wie die halt so zwischenmenschliche Beziehungen fördern, ist die Social Penetration Theory.
Das klingt für mich sehr pervers.
Das habe ich mir auch gedacht und das wollte ich dann nicht sagen, weil ich dachte, dann denkt man, ich hätte den Humor eines 12-Jährigen.
Dann haben wir beide den Humor eines 12-Jährigen.
Vielleicht hatten den auch die Forschenden. Altman und Taylor heißen die nämlich. Die haben sich 1973 haben die diese Theorie aufgestellt, als sie sich nämlich gefragt haben, wie entwickeln sich zwischenmenschliche Beziehungen? Und die Theorie von denen ist, dass Beziehungen sich wie eine Zwiebel entwickeln. Also von oberflächlich nach intim. Und die sagen auch, dass Selbstoffenbarung schrittweise und wechselseitig erfolgen muss, um näher aufzubauen. Und außerdem, dass Intimität sich schrittweise dadurch entwickelt, dass Menschen immer tiefere Schichten der Persönlichkeit des anderen penetrieren. Und deshalb haben sie es halt auch Social Penetration Theory genannt.
Ich liebe ja die Zwiebelmetapher. Ich finde, das passt auf so vieles.
Total. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Zwiebelmetapher ganz oft in der Psychologie vorkommt, ne?
Ja. Wir lieben Intimität, wir lieben Self-Disclosure und Zwiebeln.
Ich habe tatsächlich auch bei Zwiebel direkt an Jessi und Konstantin gedacht. Und dass dieses fluffige erste Date so die erste Schicht dieser Zwiebel wahrscheinlich darstellt. Und die geben mir aber schon den Anschein, dass es durch die anderen Schichten auch noch hindurchgehen wird.
Total.
Auf jeden Fall. Die Social Penetration Theory, die hat ein ganzes Forschungsfeld zur Selbstoffenbarung geöffnet. Und es gab in den Jahren danach ganz viel Forschung zur Selbstoffenbarung, zu den Prozessen und was das alles bewirkt. Und einige von diesen Forschungen haben dann Collins und Miller in der Meta-Analyse 1994 zusammengefasst. Also nicht alle, aber zumindest die Studien, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen, ob Selbstoffenbarung dazu führt, dass wir andere Menschen mehr mögen.
Und ihr wisst ja alle, wir lieben Meta-Analysen.
Absolut. Als kleine Erinnerung, eine Meta-Analyse, und das ist eine Studie, die ganz viele einzelne Studien zu einem Thema zusammenfasst und dann gemeinsam aufwertet, um so ein möglichst komplettes Gesamtergebnis zu kriegen.
Weil sonst kann es ja immer sein, dass ein Effekt, der gefunden wird, vielleicht einfach an den spezifischen Bedingungen dann doch lag. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt nur die Korrelation angucken zwischen FollowerInnenwachstum und Sendezeit, dass vielleicht nur ein Format dazu führt, dass das so hoch ist. Wenn wir aber eine Meta-Analyse hätten, über viele Formate hinweg, könnten wir sagen, doch, das ist schon sehr wahrscheinlich.
Also so ein Reality-TV-Beispiel für eine Meta-Analyse, das kann man sich, glaube ich, so vorstellen. Wir machen ja mal diese Follower-Daten oder haben das öfter mal gemacht, wo wir uns angeguckt haben, ob mehr Sendezeit auch zu mehr Instagram-FollowerInnen führt. Und wir haben das bei I Use One zum Beispiel gemacht. Und diese Daten kann man sich angucken und da finden wir einen Zusammenhang. Und das ist natürlich schön, weil was halt noch toller wäre, wäre eine Meta-Analyse, wo wir uns nicht nur die Daten von I Use One angucken, sondern von ganz vielen verschiedenen Shows, um dann wirklich zu sagen, okay, gibt es einen übergeordneten Effekt innerhalb diesen ganzen Shows?
Und das haben die gemacht für Self-Disclosure?
Das haben die gemacht für Self-Disclosure. Und was die finden, ist wirklich spannend. Die finden nämlich, Menschen, die mehr selbst offenbaren, die werden mehr gemocht. Also wenn ich dir was Intimes von mir erzähle, magst du mich danach wahrscheinlich mehr. Aber Menschen offenbaren den Menschen mehr, die sie mögen. Das heißt also auch, dass wenn ich dir was Intimes erzähle, bedeutet das wahrscheinlich, dass ich dich sehr mag.
Mhm.
Und Nummer 3, Menschen mögen andere Menschen mehr, denen sie sich offenbart haben. Das heißt, ich würde dir was offenbaren, weil ich dich mag, aber nachdem ich was offenbart habe, mag ich dich wahrscheinlich noch mehr.
Das ist so schön, das ist das mit der Zwiebel, ne? Nur, dass man die nicht alleine schält, sondern zu zweit.
Mhm. Aber ich fand vor allem das Dritte auch spannend. Also, dass ich dir nicht nur mehr von mir erzählen würde, weil ich dich mag, sondern dass das der Prozess auch dazu führt, dass ich dich danach mehr mag. Und ich glaube, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass wir, wenn ich dir jetzt was ganz Krasses aus meiner Kindheit zum Beispiel erzähle, dass ich das danach wahrscheinlich auch von mir rechtfertigen will. Wieso habe ich jetzt hier auf einmal diesen Seelenstriptease hingelegt? Und dass ich das dann so vor mir selber rechtfertige, dass ich denke, ja, ich mag die ja auch so sehr. Offensichtlich habe ich das gemacht.
Mhm. Und dadurch, dass ich dich dann ja auch mehr mag, dadurch, dass du das machst, erzähle ich ja dann wahrscheinlich auch wieder mehr. Das ist halt so der Kreislauf.
Im besten Fall, ja. Kann man auf dem Date auch mal richtig gut anwenden.
Aber Love is Blind, da hast du ja recht. Das sind ja die perfekten Bedingungen dafür.
Total. Dazu kommen wir gleich nochmal im Speziellen. Was ich richtig spannend auch finde, ist, dass diese Effekte, die da finden, nämlich wie Selbstoffenbarung dazu führt, dass wir andere mehr mögen und dass andere uns auch mehr mögen, dass die perfekt diese berühmten 36 Fragen zum Verlieben auch erklären können. Da habe ich mich gefragt, ob du die kennst.
Ich kenne die nicht. 36 Fragen zum Verlieben, das klingt auf jeden Fall was ich kennen sollte.
Ja, das wundert mich auch, dass du das nicht kennst, denn ich habe das Gefühl, in der Populärwissenschaft oder in so populären Artikeln liest man ganz oft darüber, dass es halt diese berühmt-berüchtigten Fragen gibt, die Menschen dazu bringen, sich ineinander zu verlieben. Und spannenderweise basiert die Liste tatsächlich auf einer Studie von unter anderem Erin und Erin. Die PsychologInnen unter euch, die kennen die bestimmt, das ist so ein ganz berühmtes PsychologInnen-Ehepaar.
Die sind so krass. Die schreiben einfach zu allem Möglichen was. Ich verstehe nicht, wie man so viele verschiedene Forschungsbereiche haben kann.
Ich glaube, das lag auch daran, dass früher, die sind ja jetzt schon ein bisschen älter, ich glaube sogar, dass die Elaine gar nicht mehr lebt, die Frau. Ich bin mir nicht sicher, ich will hier keine falschen Informationen verspreaden. Aber ich glaube, dass die entweder nicht mehr lebt oder sehr alt schon ist. Und ich glaube, früher war das viel mehr gang und gäbe, dass man überall einfach mal ein bisschen forscht. Und ich glaube, heute legt man sich ja...
Das wäre mein Ding auch.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Erin und Erin haben auf jeden Fall überall schon mal mitgemacht. Und nämlich auch bei diesem richtig spannenden Paper. Und die haben sich gefragt, ob man anhand von Selbstoffenbarung auch im Labor zwischen zwei Menschen, die sich überhaupt nicht kennen, Nähe erzeugen kann. Und das ist natürlich total geil, denn viele von den Studien davor, die haben sich natürlich so naturalistische Settings angeguckt, ne? Also Leute, die miteinander gesprochen haben, was sie so miteinander geteilt haben. Und das ist toll, das ist wertvoll. Aber wenn man das dann noch mit so einem experimentellen Design verbinden kann, also wo wir wirklich zwei fremde Leute einsperren, die Selbstoffenbarung miteinander machen lassen und dann danach gucken, was passiert, das ist natürlich gigantisch toll.
Mhm.
Also von so einer Forschungsperspektive, da wäre ich sehr gerne dabei gewesen.
Ja, wir lieben Experimente, dass man dann einfach nochmal genau sagen kann, okay, es liegt jetzt an der Sache und nicht an all dem, was wir sonst draußen ja auch einfach gar nicht kontrollieren können.
Ganz genau. Spezifisch, was sie gemacht haben, ist, die haben eine Gruppe von Menschen eingeladen in ihr Labor, haben die dann randomly miteinander gematcht, sodass Paare von Männern und Frauen entstanden sind. Und dann mussten die miteinander 36 strukturierte Fragen beantworten, die zunehmend persönlicher geworden sind. Ich habe ein paar Sample-Fragen mitgebracht und ich würde sagen, ihr solltet die auf jeden Fall, wenn ihr ein nächstes Date habt, könnt ihr die euch mal notieren. Also es gibt 3 Stufen und die erste ist Kennenlernen und Werte. Da wäre eine Frage zum Beispiel, Wenn du jede Person auf der Welt zum Abendessen einladen könntest, wen würdest du wählen?
Miley Cyrus.
Oder zum Beispiel auch, übst du manchmal Gespräche, bevor du jemanden anrufst? Und wenn ja, warum? Da interessiert mich deine Antwort auch.
Doch, das mache ich schon, aber vor allen Dingen, wenn ich mich so selbst behaupten muss. Also ich hatte zum Beispiel hier neulich die Situation, dass ich ein Regal habe aufbauen lassen müssen, weil es sehr kompliziert war. Also eigentlich kann ich sehr gut Regale aufbauen, aber das ging nicht. Und dann war das mit dem Preis nachher schwierig und dann musste ich da für mich einstehen und sagen, ich will nur das und das zahlen, weil wir uns nicht einig waren über die Arbeitsstunden. Und das habe ich voll geübt.
Verstehe ich. Das habe ich auch schon mal gemacht. Zweite Stufe, da geht es um Emotionen und Beziehungen. Und da wäre eine Frage zum Beispiel, was ist deine schmerzhafteste Erinnerung? Oder auch, wenn eine Kristallkugel dir die Wahrheit über dein Leben sagen könnte, was würdest du wissen wollen?
Okay, das ist schon ziemlich deep, ne? Mhm. Ich liebe ja so Scheiß. Aber da bist du schon eher so am Kern der Zwiebel auch angekommen.
Total. Stufe 3 ist dann Verletzlichkeit und Intimität. Und da wären Fragen zum Beispiel sowas wie, teile einen Moment, in dem du dich sehr verletzlich gefühlt hast.
Mhm.
Oder wenn du heute Abend sterben würdest, ohne noch mit jemandem sprechen zu können, was würdest du am meisten bereuen, nicht gesagt zu haben?
Ist auch krass, ne? Ich liebe ja auch diese Fragenspiele. Das ist ja eine richtige Branche jetzt geworden. Und ich habe echt viele davon und bin auch so die Person, die die mal mit auf eine Party bringt und so hofft, dass das jemand mit mir spielt. Ich liebe das.
Das macht auch Sinn, dass du das liebst und es ist anscheinend auch sehr effektiv. Und ich habe bei diesen Fragen auch direkt an Jubriels Frage zur schönsten Kindheitserinnerung gedacht, weil ich finde, das passt da einfach perfekt rein.
Voll.
Ich hätte das so ein bisschen auf Stufe 1 eingeordnet, ehrlich gesagt.
Echt? Für mich ist das eher Stufe 2.
Ja?
Einstellungen, Werte sind doch eher was Kognitives, worüber man sich bewusst ist. Eine Kindheitserinnerung ist doch irgendwie schon mehr. Aber ja.
Ich weiß es nicht genau. Ich hatte aber das Gefühl, dass es auf jeden Fall noch so eine erste Stufe ist oder eine der ersten Stufen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und da hatte ich das Gefühl, das hat er schon intuitiv richtig gemacht. Mit der Zwiebel auch, ne? Startet erstmal schon deep, aber erstmal von oben. Der geht noch nicht so richtig tief ans Eingemachte.
Es wird noch nicht schmerzhaft.
Genau. Was sie bei der Forschung auch noch gemacht haben am Ende, mussten die sich auch noch eine gewisse Anzahl von Sekunden in die Augen gucken. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. 40 Sekunden, eine Minute?
Oh, das hilft auch, ne?
Ja.
Da hatten wir auch schon mal Forschung zu. Dass wo war das noch? Bei Are You The One haben sich zwei die ganze Zeit angestarrt.
Ich glaube, dass es Sidar und Jana waren.
Ja.
Mhm.
Und wir waren so, wow, die werden zusammenkommen. Haben wir auch recht gehabt,
haben
weil die
wir
sich
recht
die ganze Zeit angestarrt haben.
Na klar, das hilft. Was die Forschenden finden, ist Folgendes. Die Menschen, die diese Fragen miteinander beantwortet haben, hatten danach eine erhöhte, gefühlte Nähe zueinander und teilweise sogar romantische Anziehung zueinander. Und das alles innerhalb von einer Stunde.
Krass. Wirklich krass. Aber kann ich mir vorstellen, also einer Person, der du diese Fragen beantwortest oder auch das halt hörst, wie sie die beantwortet, der fühlst du dich ja nah. Das ist ja ein Gespräch, das hast du halt nicht so mit irgendeiner fremden Person auf der Straße.
Absolut. Und die Forscher haben daraus einen Geschluss folgert, dass es halt erste experimentelle Evidenz ist, dass so gegenseitige, gestufte Selbstoffenbarung Intimität einfach massiv steigern kann.
Und das machen die doch bei Love is Blind.
Das machen die bei Love is Blind. Aber bevor wir dahin kommen, geht's erstmal noch weiter. Ich habe noch ein schönes Zitat mitgebracht.
Erzähl.
Die sagen nämlich, Mutual Self-Disclosure is a fast track to closeness. Also gegenseitige Selbstoffenbarung ist die Schnellstraße zur Nähe.
Das ist schön.
Ich habe noch ein paar andere spannende Fun Facts zur Selbstoffenbarung mitgebracht. Nummer 1 ist ganz wichtig für die Männer unter euch. Selbstoffenbarung muss gegenseitig sein, damit die als angenehm empfunden wird. Mit einer Frau zusammensitzen und ihr die ganze Lebensgeschichte erzählen, ohne sie eine einzige Frage zurückzufragen, das funktioniert nicht.
Mhm.
Gegenseitigkeit, das ist das Stichwort.
Ich glaube auch, aber ich will jetzt hier keinen zweiten Punkt vorwegnehmen, Gegenseitigkeit und auch nicht von 0 auf 100, ne? Das ist das mit dem Zwiebelsystem. Das ist wahrscheinlich auch noch total wichtig, dass das halt angemessen ist für die Situation. Also wenn du in einen Raum kommst und da kennst du niemanden und dem dann deine tiefste Kindheitswunde offenbar ist, dann ist das eine krasse Selbstoffenbarung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch trotzdem nicht so gut ankommt, weil es halt nicht angemessen ist.
Absolut. Gegenseitigkeit und Angemessenheit, das sind die zwei Stichworte, die ganz, ganz wichtig sind. Ja. Spannenderweise gilt das Ganze nicht nur fürs Kennenlernen, sondern auch in Partnerschaften. Also im besten Fall macht man es nicht nur beim ersten Date, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess und auch sexuelle Selbstoffenbarung. Da findet man auch, dass das zu besserem Sex führt.
Oh, das kann ich mir auch vorstellen.
Ne? Macht auch Sinn, ne? Und was natürlich auch Sinn macht, ist das gegenseitige Selbstoffenbarung, das nicht nur ein Katalysator für Liebesbeziehungen, sondern auch für freundschaftliche Beziehungen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Das macht ja eigentlich dahingehend überhaupt keinen Unterschied. Jede Form der Beziehung möchte ja Nähe und Intimität.
Mhm. Total. Und ich habe noch einen allerletzten Fun Fact mitgebracht. Ich habe nämlich eine Studie gefunden, wo die finden, dass Selbstoffenbarung von Influencerinnen dazu führt, dass Menschen parasoziale Beziehungen aufbauen.
Oh, ja klar.
Spannend, oder? Und tatsächlich kann das dann unter bestimmten Bedingungen dazu führen, dass du die Produkte, die die empfehlen, eher kaufst.
Das heißt, wenn wir das nächste Mal eine Werbung aufnehmen, dann müssen wir irgendwelche Facts von uns mit reinhauen. Das wäre ziemlich manipulativ, das machen wir nicht.
Das machen wir auf gar keinen Fall. Aber ich finde, das macht total Sinn. Und ich fand das sehr spannend, dass so diese Selbstoffenbarung anscheinend auch für so parasoziale Beziehungen gilt und dass das da auch wirkt.
Aber das haben wir ja schon oft auch gesagt, generell, wenn es um diese parasozialen Beziehungen geht, dass die überhaupt gar nicht so anders sind, wie man vielleicht meinen würde von, ja, ich will jetzt nicht sagen echten Beziehungen, von Beziehungen, wo sich beide
kennen.
Ja.
Ja. Ja. Aber jetzt kommen wir endlich zur eigentlichen Frage. Was hat das Ganze mit Love is Blind zu tun? Wahrscheinlich habt ihr es euch alle schon gedacht. Wahrscheinlich habt ihr alle die gleiche Schlussfolgerung gezogen wie ich. Dieses Setting der Show, das befeuert Selbstoffenbarung. Denn dieses ganze Setup, ne, in diesen Pods, das nimmt ja alle sozialen Bremsen irgendwie raus, die Selbstoffenbarung im Alltag normalerweise hemmen und verstärkt gleichzeitig die ganzen Mechanismen, die Offenheit belohnen. Denn erstmal findet die Forschung, dass Menschen sich schneller selbst offenbaren, wenn so visuelle Marker fehlen. Denn wenn man nicht gesehen wird, dann kann das ja total enthemmen, mehr von sich preiszugeben. Wenn ihr vielleicht schon mal mit Leuten im Dunkeln gesprochen habt, ist euch das, glaube ich, auch schon mal aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass man da mehr von sich erzählt.
Mhm. Ja, du bist ja auch nur auf den sprachlichen Reiz angewiesen. Also du kannst ja nicht dem Raum einfach lesen und vielleicht mal nicken oder so. Und ich glaube, das auf jeden Fall dazu führt, dass man noch mehr erzählt und auch klarer kommuniziert. Also auch wenn man zuhört, dass man da eben noch eher was dazu sagt, auch anstatt nur zu nicken.
Ganz genau. Und das, was du gesagt hast, trifft auch total die Argumentation der Forschenden. Die haben nämlich gesagt, dass wenn es dunkel ist, wenn so visuelle Marker fehlen, dass man sich dann halt gar nicht so sehr mit dem Gesicht von der anderen Person beschäftigt und nicht so absucht, okay, findet die andere Person das jetzt gut? Findet die es vielleicht langweilig? Und dass man sich dann vielleicht ein bisschen zurücknimmt, sondern dass man halt einfach loslegt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das hilft, bei sich selbst zu bleiben. Weil eigentlich ist man ja auch in einem Dating-Kontext, um für sich selbst jemanden zu finden. Nur ich finde, das verschwimmt ja ganz schnell, dass man dann doch in dieses Gefallig der anderen Person rutscht.
Und dieses ist, ja ist das jetzt zu viel, ja, diese Frage. Genau. Ja, absolut. Also dadurch, dass bei Love is Blind man die andere Person ja nicht sieht, fehlen diese ganzen visuellen Marker. Und das befeuert Selbstoffenbarung total. Punkt 2, den ich noch habe, ist, dass durch diese Pods einfach so ein richtiges Safe-Space-Gefühl entsteht, könnte ich mir vorstellen. Ne? Weil das ist ja tatsächlich ein bisschen wie so ein Beichtstuhl mit Dating-Potenzial, oder?
Ich weiß, ich war noch nie auf einem Beichtstuhl.
Ich auch nicht, bin nicht katholisch, aber so stelle ich es mir ein bisschen vor.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das hat ja auch, glaube ich, einen Effekt, der, wenn er jetzt nicht in einer Institution passiert, in der dir dann eingeredet wird, dass du irgendwie schuldig bist oder schambehaftet, dass das dann total erleichtert sein kann, ne? Wenn man so sich Sachen auch ja von der Seele offenbart.
Total. Punkt 3 habe ich, dass man sich dadurch, dass man sich nicht sehen kann, nicht küssen kann und nicht anfassen kann und gleichzeitig sich aber so gut kennenlernen soll, dass man am Ende entscheiden muss, ob man heiratet oder nicht. Da muss man miteinander sprechen, man muss gegenseitig intime Dinge erzählen, man muss sich selbst offenbaren, weil es keine andere Chance gibt, sich zu connecten. Und der vierte Punkt ist, dass Offenheit in der Show ja einfach Standard ist, ne? Denn wenn man die Show sieht, dann sieht man im Fernsehen halt die Momente der Selbstoffenbarung, wo Leute was Tiefes von sich erzählen, wo Leute von ihrer Kindheit erzählen, wie die verletzt worden sind. Diese ganzen Dinge sieht man und das setzt ja auch so eine komplette Norm, ne? Das setzt so die Norm im Kopf, aha, das ist die Show, wo du dich selbst offenbarst. So wird das hier gemacht. Und wenn wir eine klare Norm irgendwo sehen, dann passen wir uns ja automatisch auch an.
Voll. Ich kann mir auch vorstellen, dass das voll spannend auch für die Teilnehmenden ist. Also viele Shows sind ja auf ihre Art irgendwie spannend, auch für die Teilnehmenden. Aber das fände ich tatsächlich persönlich besonders spannend, da mal zu gucken, wie, ja, was offenbare ich denn dann in so einem Setting? Und also so kennt man sich ja einfach nicht. Sowas gibt's nie wieder.
Total. Ja. Also ich würde sagen, wenn wir uns das so genau angucken, ist die Schlussfolgerung eigentlich ganz klar. Nämlich, dass die Show gegenseitige Selbstoffenbarung absolut befeuert. Und dadurch, dass Selbstoffenbarung ja einer der Mechanismen hinter die Verbindung ist, ist es überhaupt kein Wunder, dass die Leute sich da reihenweise verlieben.
Ja, und halt das Commitment, was am Ende steht.
Und das Commitment, was am Ende steht. Absolut.
Das greift ja wieder in unsere Lieblingstheorie, dass Beziehungen auch sehr durch Commitment und das, was man schon investiert, geformt wird.
Es gibt noch ein paar weitere Theorien, wie so diese Pods und generell die Show eigentlich perfekt ist, um sich zu verlieben. Die habe ich mir aufgespart für ein paar der nächsten Folgen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt auch, wenn wir die Shows gucken, wenn wir diese Zeit in den Pods uns angucken, dass wir so dieses Konzept der Selbstoffenbarung und was das mit den Leuten macht, so im Hinterkopf behalten und vielleicht auch mal angucken, wie die Leute das da in den Pods miteinander ausmachen und inwiefern das präsent ist oder eben auch nicht.
Ich bin so gespannt auf deine weiteren Theorien, aber jetzt besprechen wir erstmal weiter die Paare, oder?
Absolut. Ich würde sagen, wir gehen zu Gunnar und Josi. Was sagst du zu denen?
Also der erste Vibe kommt mir ganz gut vor. Ich finde gut, dass Gunnar direkt sagt, dass er keine Kinder will. Das kommt ja nachher nochmal auf das Thema, ob das irgendwie doof war. Irgendwer sagt, ja, da muss man sich doch erstmal kennenlernen und gucken, wie es vibet. Und dann spricht man solche Themen an. Und da würde ich total widersprechen. Ich glaube, dass das so ein wichtiges Ding ist, dass es da ja auch erstmal gar keinen Kompromiss gibt. So dass ich es richtig gut finde, dass er das anspricht, weil ich persönlich wäre total sauer, wenn ich mich in jemanden verliebe und der hat da ganz andere Vorstellungen von sowas Großem oder die als ich. Das gefällt mir. Der sagt, er ist ein veganer Hipster und sehr links. Fand ich natürlich noch witzig, dass man sich selber als Hipster bezeichnet. Ich hatte immer die Theorie, niemand bezeichnet sich selber als Hipster, aber der Gunnar macht's. Und ja, irgendwie habe ich einen wirklich guten Eindruck von denen.
Absolut. Und ich finde es auch so wichtig, dass er es direkt mit den Kindern am Anfang sagt. Ich glaube, da haben wir auch bei ganz vielen Shows schon drüber gesprochen, dass es einfach so einige Themen gibt, die total ausschlaggebend dafür sind, ob man ein gutes Match ist oder nicht. Und wo es auch schwer ist, einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, das ist ja sowas wie Kinder, Religion, tatsächlich auch politische Einstellungen. Wenn man da sehr unterschiedliche Einstellungen zu hat oder wenn das, was man sich wünscht, sehr weit auseinander geht, ist es einfach schwierig langfristig. Nicht absolut unmöglich, aber schwierig.
Deswegen gut, dass sie es austarieren. Für die Josie ist das ja erstmal ein bisschen eine Sache. Ne? Die geht dann jetzt erstmal in sich. Ob das für sie in Frage kommt oder nicht, fand ich aber irgendwie noch spannend, dass das für sie jetzt nicht direkt ein K.O.-Kriterium war, obwohl sie nicht für sich selber klar hatte, dass sie keine Kinder will. Also dann, wenn sie selber keine wollen würde, dann wäre es ja easy, dann wären die einfach ein super Match.
Mhm.
Aber so klar hatte sie es trotzdem nicht. Und ja, sagt trotzdem, ey, es ist aber kein K.O., ich gehe da jetzt mal in den Prozess rein. Fand ich irgendwie noch spannend.
Total.
Die reden auch direkt über Familie, das hat mir auch gefallen. Der Gunnar ist sehr nah mit seiner Familie und die Eltern haben Vorbildcharakter. Da werde ich natürlich immer hellhörig, wenn ich das höre. Also ich finde, Eltern dürfen auch einen Vorbildcharakter haben. Ich bin trotzdem gespannt auf die Dynamik mit der Familie. Und bei Josie war der Vater sehr abwesend. Und das war, glaube ich, nicht so leicht für sie. Das teilt sie auch schon mit dem Gabriel. Aber das fand ich einen schönen Moment der Selbstoffenbarung auch hier zwischen den beiden, weil beide auch weinen und sich da, glaube ich, schon sehr nahe fühlen in dem Gespräch.
Total. Also als ich das gesehen habe, war ich mir eigentlich sicher, sie ist irgendwie näher zu Gunnar, weil sie mit dem halt diese Selbstoffenbarung teilt, weil sie ihm diese ganze Geschichte von ihrem Vater erzählt. Das fand ich auch krass, dass sie irgendwie erst nach ein paar Monaten, 6 Monaten, glaube ich, nachdem der tot war, davon erfahren hat, weil sie irgendwie keiner gesagt hat.
Boah, krass, ne?
Wow, das fand ich schon ein starkes Stück. Also ich glaube, dass das auch sehr viel mit Menschen macht.
Mhm.
Aber Josi datet ja auch noch Jupirel und mit dem redet sie auch dann noch darüber.
Und das fand ich natürlich auch schön, weil der natürlich da auf eine Art connecten kann, wie das so ein Alman Gunnar nicht kann. Ne? Mhm. Und deswegen hat mir das Gespräch da auch sehr gut gefallen zwischen den beiden, wo sie dann darüber spricht, dass sie zum Beispiel nicht lange nicht wusste, wie sie ihre Haare pflegen soll, weil sie einfach nicht mit einer schwarzen Bezugsperson aufgewachsen ist und sie ist light skin black. Und das ja, oder dass sie ihren Körper teilweise anders pflegen muss. Und ich liebe natürlich diese Connection und das ist, was er ihr da auch geben kann, was einfach eine weiße Person ihr nie geben können wird. So diesen Stolz und dieses, hey, du bringst was mit, worauf du ja stolz sein sollst, was wunderschön ist. Das ist irgendwie ein schöner Moment zwischen den beiden.
Ich habe auch das Gefühl, es ist natürlich schön, wenn du jemandem von deiner Erfahrung erzählst und wie sich das geprägt hat und die Person sagt, zeigt Verständnis und Interesse und richtig schön. Aber ich habe das Gefühl, es ist vielleicht nochmal ein anderes Level von Intimität, wenn die andere Person es wirklich nachvollziehen kann.
Genau, und er sagt dann ja auch, ey, mir ging es genauso. Mhm. Ne? Und das macht ja auch was aus. Also kann man ja auch wieder auf andere Formen der Diskriminierung beziehen. Wenn ich jetzt von einem Mann höre, ey, es tut mir total leid, dass du wirklich täglich Gefahr läufst, belästigt zu werden zum Beispiel, dass das ein Risiko einfach in deinem Leben ist, dann denke ich mir so, ja, schön, dass du mitschwingst, verstehen wirst du es nie. Und wenn das eine Frau sagt, dann weiß ich, ey, wir teilen gerade diesen Moment, ne? Wir fühlen uns und das ist ja dann mit Schwarzsein ähnlich.
Mhm. Absolut, also nach diesem Gespräch war ich mir eigentlich sicher, okay, die beiden sind ein Match. Weil dieses tiefere Level von, ich höre dir nicht nur zu, sondern ich kann das einfach wirklich fühlen, was du sagst. Ich kann es genauso fühlen. Hätte ich gedacht, dass es so viel Intimität schafft, dass die beiden es sein müssen.
Ich habe es auch gedacht, weil irgendwie beide geweint haben, weil sie da auch total rausgeht mit einer Stärkung, mit einem Board, dass er irgendwie bei etwas, wo ich mein Leben lang irgendwie das Gefühl hatte, etwas ist falsch an mir. Das macht ja eben auch diese Gesellschaft mit dem Rassismus, mit dem wir aufwachsen. Und dass dann da jemand kommt und sagt, nein, genau darauf bist du stolz. Das hat was in dir geheilt.
Mhm.
Und deswegen dachte ich auch, das ist so intim, das ist so schön und groß. Das macht doch was mit denen als Paar. Aber sie entscheidet sich trotzdem ja nicht so richtig für ihn. Oder es geht ja nicht so weiter. Greife ich jetzt so doll vorweg?
Ich glaube, in Folge 1 sind wir noch nicht so weit.
Scheiße.
Wir gehen erstmal weiter zu Dustin und Jasmin, würde ich sagen.
Okay.
Dustin ist Lehrer. Fand ich spannend. Habe ich mir direkt gedacht, stell mal vor, dein Lehrer ist bei Netflix. Das finde ich schon wild.
Ja, das ist wirklich wild, wenn Lehrer so einen Internetauftritt haben. Aber das kommt auch immer mehr.
Mhm.
Gerade bei Instagram sehe ich auch immer mehr LehrerInnen, die so Aufklärungsarbeit und so auch machen. Ich finde das irgendwie cool.
Ich finde es total cool.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig datet Jasmin aber auch Andi, der nämlich Mr. Köln war. Und bei Andi habe ich erstmal was Positives. Eine der ersten Sachen, die er nämlich fragt, ist, welches Beziehungskonzept die andere Person gerne mag.
Mhm.
Und das heißt, er geht nicht automatisch davon aus, dass alle monogam sind, sondern guckt erstmal, der setzt das nicht direkt voraus. Das fand ich schon mal ganz gut.
Mhm. Ja, das fand ich auch gut. Ja, du hörst es schon so ein bisschen. Ich
höre es schon raus. Im weiteren Verlauf ist Andi vielleicht nicht der positivste Charakter, aber diese Situation fand ich erstmal nett.
Ja, ich fand in dem Gespräch mit Jasmin, das kommt ja da auch schon einfach schon dieser Alpha-Tier-Talk. Das kannst du dir ja vorstellen, dass der mir sauer aufgestoßen ist. Ne? Er sagt dann zu Jasmin, da brauchst du jemand, der dominant ist, ein Alpha-Tier an deiner Seite. Und sie sagt, ja, das will ich. Und dann sagt er, ja, ich werde dich beschützen. Bei sowas werde ich einfach hellhörig, weil ich denke, das ist immer so ein schönes Bild, ne? Jemand, der einen beschützt. Aber de facto klappt das ja oft einfach gar nicht so. Und wir wissen ja, dass wenn Menschen, die an sowas glauben und glauben, dass Frauen auch diese Art von Schutz brauchen, auch einfach die sind, vor denen man sich eher oft schützen muss. Und deswegen werde ich natürlich einfach hellhörig bei sowas. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass das ein Wunsch von einer Person generell ist, also jetzt von Jasmin, geschützt zu werden. Aber wir erfahren ja auch schon in der Folge, dass Andi viele Eisen im Feuer hat.
Andi hat viele Eisen im Feuer. Er mag nämlich Jasmin, Nadja und Celia. Und die mögen ihn auch alle. Also es wird auf jeden Fall noch spannend im weiteren Verlauf.
Und da kann ich doch schon mal sagen, dass mir das oder dass ich zumindest so dachte, so ja, also ich finde es voll okay, dass man sich die Optionen offen hält, da habe ich gar nichts gegen, oder sich selber auch austestet in dem, was man möchte. Gleichzeitig dachte ich, wenn die alle auch dich gut finden und jetzt sind so unterschiedlich Frauen, dann weiß ich nicht, ob du allen authentisch und ehrlich sagst, wer du bist, oder ob du einfach gerade eben die Eisen im Feuer halten willst.
Ich glaube, das ist eine Beobachtung, die wir sehr im Hinterkopf behalten müssen.
Mhm. Gehen wir damit in Folge 2?
Auf meiner Liste stehen noch Jessi und Konsti. Ah. Ich glaube, das war in Folge 2, wo es darum geht, dass sein Vater, war sein Vater oder sein Opa, der die Hymne vom 1. FC Köln gesungen hat?
Das war sein Vater und auf der Beerdigung von Jessis Opa wurde das gespielt. Wow.
Das fand ich wirklich sweet.
Das ist schon sweet.
Das ist wirklich rührend. Ich glaube ja nicht an Schicksal und sowas, aber da habe ich schon kurz gedacht. Mm. Wow.
It's meant to be.
Das ist meant to be. Hat mir wirklich gut gefallen. Und nämlich auch da, dass sie beide sagen, dass sie die Ältesten von mehreren Kindern sind. Ich glaube, die beide sind die Ältesten von 5 Kindern, kann es sein? Mm-hmm. Oder nur einer von beiden? Sind auf jeden Fall beide die Ältesten. Und das fand ich auch schön. Dann dachte ich so, boah, dann können vielleicht beide mal sich so gegenseitig kümmern.
Total, weil das ist ja schon oft so bei den ältesten Kindern, dass sie ganz viel Verantwortung tragen und immer so die die Verantwortung fühlen, so die alles richtig zu machen und korrekt und irgendwie zu gucken, dass alles läuft im Familiensystem. Und das ist total schön, dass sie das auch füreinander sein können. Fun Fact über mich, ich kann die ganze FC-Hymne auswendig.
So, überrascht mich nicht. Die Köln-Liebe ist so tief im Herz verankert, oder?
Ja, die ist ganz, ganz tief.
Dann wäre Franzi vielleicht auch dein Perfect Match.
Da reden wir später nochmal drüber.
Und damit gehen wir in Folge 2. Hast du da auch eine Main-Plot-Summary?
Selbstverständlich. Konsti erzählt von seinem bösartigen Gehirntumor und verlobt sich mit Jessi. Jan hat das Gefühl, immer in der Friendzone zu sein und Luan nimmt ihm diese Angst und sie finden sich im Genitiv. Jasmin weiß noch nicht so ganz, ob sie Dustin oder Andy will und Josie hat große Angst, dass Gunnar ihr zu unmännlich wird. Andy hingegen titscht im Dreieck zwischen Jasmin, Celia und Nadja. Und das war's.
Die Folge beginnt mit Jessi und Konstantin.
Und seinem Gehirntumor.
Und der Zwiebel.
Und der Zwiebel.
Ich fand das wirklich, es hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ihn in der ersten Folge, hatten wir die äußere Schicht der Zwiebel. Es war eine gute Stimmung. Die haben sich so über so kleinere Sachen connected. Dann am Ende der ersten Folge geht es schon ein bisschen tiefer zum Tod ihres Opas. Und die connecten sich. Und jetzt in der zweiten Folge, die beginnt damit, dass es richtig tief geht. Nämlich über den Gehirntumor, den er hatte.
Mhm. Und eine 12-Stunden-OP, die er deswegen durchlaufen musste und dass er jetzt ein Hörgerät trägt. Was ja auch echt eine Offenbarung ist alles.
Mhm. Total.
Mir hat das gut gefallen. Mir hat der Zeitpunkt gut gefallen. Ich finde schon, dass das einfach was ist, was man dann irgendwann auf jeden Fall erzählen muss. Das ist so diese Meilensteine im Leben. So, was hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin? Ich glaube, viele Menschen haben so diese Punkte, wo man wirklich sagen kann, okay, und da habe ich mich einmal nochmal um 180 Grad gewendet. Und das war sicher so ein Moment für ihn. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist ja wirklich, wenn du dann auf einmal mit dem Tod konfrontiert bist, das stellt ja alles in Frage und lässt dich überdenken, was ist jetzt wirklich wichtig, wo will ich hin? Und deswegen, das hat mir sehr gut gefallen. Und es hat dann doch so irgendwie einfach Sinn ergeben, dass die sich auch verlobt haben.
Völlig. Es hat völlig Sinn für mich gemacht, dass ich hab's kommen sehen. Offensichtlich sagt sie auch ja. Und ich finde es wunderschön. Und dieses Zusammentreffen von den beiden hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, die fanden sich, glaube ich, auch einfach sehr attraktiv.
Ja,
beide, ne?
Die fanden sich beide gegenseitig sexy. Das sind ja auch zwei sehr attraktive Menschen. Die fanden sich sexy. Die haben sich direkt geküsst.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, die heiraten doch.
Ja, er hat gesagt, oh mein Gott, bist du schön.
Ich habe es richtig gefühlt.
Ich habe es auch gefühlt.
Toll.
Ich habe auch gedacht, das wird so unser Vorzeigepaar dieser Staffel, ne? Ich habe ja das Gefühl, jede Love is Blind Staffel braucht ja so dieses eine Paar, was einfach dann auch den goldenen Schnitt bekommt, dass einfach alles super läuft. Natürlich auch mit, hier, das sind die Hindernisse und so. Aber ich glaube, das werden die zwei, auch dass die als erstes gezeigt werden und so.
Es wäre ja sonst auch eine langweilige Sendung, ne? Wenn zum Beispiel bei allen Paaren es toll läuft oder wenn bei allen Paaren es schlecht läuft. Spannung lebt ja von Gegenseitigkeit oder von Gegensätzen.
Voll.
Ja.
Ich wollte es auch gar nicht kritisieren. Ich finde das super, dass sie das so schneiden.
Total.
Mir gefällt das. Entertaint mich.
Ich bin total für die beiden. Und dann lernen wir Jurajan kennen. Ich habe ihn Jurajan genannt, weil er Jura studiert.
Jurajan. Ich dachte so, hä? Wer ist denn diese Figur bei Love is Blind, die ich nicht mitbekomme? Jurajan und Loan.
Ich möchte erstmal über Jurajan alleine sprechen.
Bitte.
Also, ich habe viele Gedanken zu ihm, denn...
Dina schweigt lange.
Ich muss drüber nachdenken, wie ich das formuliere. Also, ich finde ihn sweet auf eine Art und Weise. Ne? Er ist sweet, er zeigt sich verletzlich. Das mag ich auch. Mann. Und gleichzeitig sind da auch ein paar Sachen, die ich vielleicht ein bisschen schwierig finde. Ein paar erste Sequenzen, die wir vor ihm sehen, ist, dass er zum Beispiel sagt, eine Frau fragt, wie sieht dein Schlüsselbund aus oder wie sieht dein Handysperrbildschirm aus? Und das zeigt ja schon irgendwie Interesse und trotzdem kommt es nicht so richtig an. Und ich finde auch beim Zuschauen wirkt es irgendwie ein bisschen komisch auf mich. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es eher wie so ein Interview wirkt, als wie so ein Kennenlernen. Und ich hatte das Gefühl, es sind auch einfach die falschen Fragen irgendwie, ne? Und so diesen Grundgedanken davon, dass Fragen stellen, vielleicht auch ungewöhnliche Fragen stellen, dass es beim Date was Gutes ist, da hat er ja total recht, würde ich sagen. Vor allem, weil ich glaube, er stellt die auch so diese ungewöhnlichen Fragen, weil er so ein bisschen im Gedächtnis bleiben will. Aber ich glaube, dass diese Fragen nur funktionieren würden, wenn die irgendwas, ein bisschen was Tieferes auslösen würden. Also wenn zum Beispiel eine Person sagen würde, ja, auf meinem Handy-Sharebildschirm ist meine Oma und der geht's gerade nicht gut, die ist krank und dann das so eine Geschichte einleiten würde, ne? Aber das ist, passiert ja manchmal halt auch nicht. Deswegen würde ich ihm total gerne unsere Liste schicken, über die wir gerade schon gesprochen haben.
Glaubst du, der käme mit der Liste klar?
Das weiß ich nicht.
Denn mein Eindruck von dem ist, dass der ein bisschen verkopft ist. Und dass er sich damit schon auch selbst im Weg steht.
Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und er hat auch ja nicht so richtig Erfolg mit der ganzen Sache, ne? Und es hat mir auch wirklich das Herz gebaut, als er gesagt hat, ja, es fühlt sich so an bei den Dates, wenn er reinkommt, dass keiner sich so wirklich freuen würde. Und das finde ich schon stark, dass er das auch so offen sagt, dass er sich so verletzlich zeigt.
Total.
Ja, und dieses Gefühl von nicht gut genug sein. Ich glaube, da können viele Leute auch was von mitnehmen.
Mhm. Voll. Und ich bin da ganz bei dir, dass das total stark ist, dass er das auch so äußern kann. Dass er nicht wie sonst viele andere Menschen und vor allem Männer, die unsicher sind, da so drüber geht und dann irgendwie das so überkompensiert mit ich bin der größte Geschichten zum Beispiel, sondern dass er da wirklich in Kontakt mit sich ist und das auch äußert. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, der steht sich echt krass selbst im Weg damit. Also, dass er dann sagt, ich habe den Eindruck oder ich habe das Gefühl, keine freut sich. Also ja, da ist halt eine Wand zwischen euch. Du siehst jetzt nicht, wie wirklich die Person reagiert. Und dann, also für mich bedeutet das, der braucht extrem viel Feedback und Validierung so von der anderen Person, um das Gefühl zu haben, dass er nicht scheiße rüberkommt. Bedeutet, sein neutraler State ist ja, er kommt scheiße rüber. Sprich, da ist eine Verletzung. Sprich, das ist ein Jan-Business. Da muss er ran. Ne?
Ich finde, das trifft sehr gut. Und ich habe so viel, ich kann sehr viel Mitgefühl aufbringen. Und gleichzeitig finde ich auch einige Aussagen sehr schwierig. Also zum Beispiel die Friendzone. Offensichtlich finde ich das ein schwieriges Konzept. Was ich halt richtig schwierig fand, war diese Aussage mit dem, er mag es, wenn eine Frau den Genitiv beherrscht. Und ich glaube, dass der das nicht, ich möchte glauben, dass er das nicht so meint. Aber vor allem dadurch, dass er es immer wieder betont, wie gut er diesen Genitiv bei Frauen findet, wirkt es auf mich so, dass er Frauen für weniger kompetent hält und deswegen so das Gefühl hat, diese Fähigkeit muss er hervorheben. Weil es spielt so ein bisschen in dieses Bild rein, so ach, Frauen, bisschen dämlich, die wissen ja nicht mal, was ein Genitiv ist. Und wenn dann die eine kommt, die anders ist als die anderen, die dann den Genitiv endlich beherrscht, dann muss das wohl die eine sein, weil die nicht so blöd ist wie die anderen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass er das glaubt, aber das schwingt im Subtext mit. Also ich würde ihm gerne sagen, dass diese ganze Genitiv-Sache können wir bitte streichen. Weil es ist jetzt auch nicht so ein Riesending, dass Frauen den Genitiv nicht beherrschen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich noch nicht mal so in die Richtung gedacht, dass das was ist, was irgendwie sexistisch sein kann. Kann es aber natürlich auch so, wie du es sagst, ne? Für mich war es eher einfach super arrogant und ein bisschen klassistisch. Dass ich dachte, ja, also nicht jede Person hat gleichen Zugang zu Bildung und Sprache und wird da gleichermaßen gefördert. Und jetzt den Genitiv, die meisten Menschen benutzen den Genitiv nicht. Und das ist auch einfach okay, also nicht korrekt. Das ist nicht schlimm. Und da kann man wirklich drüber hinwegsehen und sich da so, also klar, wenn er sich vielleicht innerlich ein bisschen freut, aber er hängt sich da ja richtig dran auf. Und für ihn ist das so was so viel Gewicht dann hat, dass er so viel betont, dass ich dachte, was ist das jetzt?
Ich hätte es klassistisch gefunden, wenn er gesagt hat, ich mag Menschen, die den Genitiv beherrschen.
Aber er sagt Frauen.
Er sagt Frauen. Er sagt immer wieder, wenn Frauen den Genitiv beherrschen.
Und das ist eine Intersektion.
Ja.
Kann beides sein, ne?
Oh ja, da hast recht. Aber deswegen hatte ich eher das Gefühl, dass es mehr Sexismus als Klassismus ist.
Mhm.
Aber ich weiß es nicht.
Ist ihm bei seinen Freunden dann einfach egal, ne?
Oder seine Freunde können das natürlich alle.
Ja, glaube ich doch noch nicht mal. Also, ganz ehrlich, nee.
Also dieser Genitivspruch, der muss auf jeden Fall weg. Er findet am Ende aber doch eine Frau, und zwar Luan. Und da scheint ein kleiner Funke irgendwie da zu sein.
Mhm. Ich mag sie.
Ich mag die auch. Ich würde den beiden natürlich widersprechen in diesem Gespräch, wo es darum geht, dass das Alter nichts über die emotionale Reife aussagt. Aber dadurch, dass sie gleich alt sind, muss ich es jetzt nicht so hochhängen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass die gut miteinander sprechen können, dass da schon auch, also sie ganz gut ist mit seiner Unsicherheit und so. Und erstmal dachte ich, ja, das könnte was sein.
Ja, wir werden das weiter im Auge behalten.
Mhm.
Auf meiner Liste steht als nächstes das Andi-Gate.
Das Andi-Gate.
Andi-Gate habe ich nämlich das so genannt, dass er sagt, er hat Commitment-Issues. Und trotzdem wollen ihn irgendwie alle Frauen. Denn Andi, der kommt ja bei allen irgendwie gut an. Und ich finde das eine spannende Frage, weil das sieht man ja auch im echten Leben oft so, ne? Dass gerade die Männer, die so diese Commitment-Issues haben, dass die besonders anziehend auf Frauen wirken.
Mhm.
Oder? Und ich fand es spannend zu sehen, dass das selbst ohne Aussehen klappt. Weil ich habe manchmal auch gedacht, vielleicht liegt das daran, dass auch oft, oder vielleicht ist das auch eine Availability-Bias, ne? Aber dass oft auch so die Männer, die dann dazu besonders gut aussehen, dass sie darüber dann über ihre Commitment-Issues hinwegtäuschen können. Aber so ist es ja nicht, ne? Die sehen den Andi nicht. Und trotzdem schafft er das irgendwie, da drei Frauen direkt erstmal aufzureihen für ihn. Das ist schon auf eine Art bemerkenswert. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch daran liegt, dass Commitment oder dass Männer mit Commitment-Issues, dass die auf Frauen vielleicht oft anziehend wirken, weil diese Unverfügbarkeit vielleicht so fehlinterpretiert wird von Frauen als hoher sozialer Wert.
Hm.
Weil das, was knapp ist, da gehen wir ja oft davon aus, dass das auch besonders wertvoll sein muss.
Oh, das könnte sein. Oder auch, dass das so ein bisschen ängstlich macht. So dieses, bin ich denn gut genug? Und dass das fehlinterpretiert wird als, oh, ich habe Gefühle, es flattert in mir. Aber eigentlich ist es eher eine Angst von, hey, wenn der jetzt da drei Eisen im Feuer hat, bin ich denn gut genug, dass er dann mich nimmt, wenn da schon dann doch irgendwie eine Art von Connection ist und die scheint er schon aufbauen zu können. So eine erste ja, Verbindung von, dass die Frauen sich irgendwie auch gesehen fühlen, egal mit welchem Thema. Ne? Also
da scheint er sehr gut drin zu sein.
Total.
Mhm.
Die sind ja wirklich sehr unterschiedliche Frauen. Mit Celia connectet er über so Familie und traditionelle Haushaltsaufteilung mit Nadja über sexuelle Anziehung und dann mit Jasmin das Gespräch fand ich natürlich besonders spannend. Da offenbart sie sich ja auch wieder total. Er erzählt so von, wie er aufgewachsen ist und sie sagt dann, dass sie halt in Armut aufgewachsen ist, dass der Vater immer super messy war, dass sie auch teilweise keine Möbel hatten, kein Bett, keine Kisten und Säcke und es dann eher so Dosenessen gab. Und das fand ich erstmal sehr, sehr toll, dass sie das so sagt und auch einfach in einem Netflix-Format so sagt, weil wir wissen ja, dass Armut ein schambehaftetes Thema ist und ein soziales Stigma auch für viele. Und viele Menschen sind ja von Armut betroffen, deswegen fand ich das so, so gut, dass sie da offen mit umgeht und so stark, dass sie da irgendwie das auch so mitgibt, ne? Und da ihm sagt, hör mal, das ist das Paket auch mit dem ich komme, ich hatte da nicht so die Sicherheit. Und da sind ja in dem, was sie erzählt, wie sie aufgewachsen ist, ganz verschiedene Faktoren drin, ne? Die das Aufwachsen voll erschwert haben bei ihr. Also einmal die Armut, das wissen wir aus der Psychologie, das ist einfach absoluter psychologischer Stress und zwar über die ganze Lebensspanne hinweg. Es gibt Studien, die zeigen, dass das mit höherer Ängstlichkeit, mit höherer Depressivität zusammenhängt. und die fehlende Struktur, die sie auch hatte dadurch, dass ihr Vater dann messy war, ne? Die ungesunde Ernährung ist auch ein Stressfaktor. Und man fragt sich natürlich auch, bei dem, was sie da beschreibt, waren denn deine Eltern emotional für dich verfügbar? Ich kann mir nämlich vorstellen, das nicht, weil wenn da jetzt auch kein Verhältnis mehr ist und so, kann es auch sein, dass die einfach psychisch und emotional überhaupt nicht in der Lage waren, für sie zu sorgen.
Es ist ja auch sehr schwer, für jemanden zu sorgen, für jemand anderen zu sorgen, wenn man mit so riesigen Problemen wie Armut belastet ist.
Total.
Ich habe da eine Buchempfehlung von Rutger Breckmann. Der hat ja, das kennst du bestimmt, ne? Der hat ja ein ganz tolles Buch, wo der sich die Forschung zu Armut und was Armut mit Menschen macht, geschrieben. Und da hat er auch ganz viele Studien zitiert, die ja halt zeigen, dass Armut und so die kognitiven Kapazitäten einfach frisst, ne? Weil man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man jetzt macht und was man tun kann und wie man vielleicht weniger, was man gegen diesen Status macht oder gegen diesen State machen kann, der Armut. Dass einfach ganz viele kognitive Ressourcen für andere Dinge fehlen.
Ja, was ja auch total logisch ist. Das betrifft ja einfach alles. Und ich habe echt noch ein paar spannende Studien gefunden, die den Zusammenhang erklärt haben zwischen Armut und eben auch diesen psychischen und körperlichen Krankheiten, die sich dann eben auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit entwickeln. Mit den kognitiven Ressourcen, das hatte ich auch gelesen, auch mega spannend. Was aber auch oft gefunden wird, ist, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, eine stärkere erlernte Hilflosigkeit haben, was zu so einem schnelleren Aufgeben sozusagen führt. Also man gibt schneller die eigenen Ziele auf und verfolgt die vielleicht gar nicht so sehr, weil die unangenehme Situation oder dieser Schmerz, dass man was nicht erreichen kann, schon so präsent ist, weil man ja schon in dieser Spirale ist, dass das sehr, sehr viel extra Arbeit kosten würde, emotional, kognitiv irgendwie dran zu glauben, sozusagen, dass man anders leben kann, dass es anders sein kann. Und das erklärt eben sehr gut, wieso Kinder, die von Armut betroffen sind, so langjährige Konsequenzen haben und oft aus dieser Spirale, anders als Jasmin, nicht gut rauskommen. Ne? Also das Kind lernt ja dann schon sehr früh, Jasmin in dem Fall ganz eindeutig und auf vielen Ebenen, dass sie eben viel Schmerz aushalten muss und nichts dagegen unternehmen kann, weil die ist ja abhängig von ihren Eltern, von ihren Erziehungspersonen. Und sie kann alleine nicht dafür sorgen, dass sie jetzt ein Ofengemüse mit einem leckeren Reisgericht abends bekommt, sondern sie ist ja darauf angewiesen, was ihre Eltern eben ihr da bescheren. Und dann kann das eben dazu führen, dass man sich logischerweise nicht so sehr selber zutraut, den Zustand zu ändern, weil man ist es ja schon gewohnt. Und dann gibt man schneller auf und denkt, dass man es vielleicht eh nicht verdient hat, anders zu leben. Ich finde deswegen echt krass, wie cool Jasmin hier ist, dass sie mit diesem Thema sich öffnet, weil wir erfahren dadurch gleichzeitig sehr viel über sie, ne? Weil sie muss extra viel Arbeit geleistet haben, emotional und ja, kognitiv im Vergleich zu allen anderen. Denn wir wissen aus der Forschung, was für ein krasser Faktor Armut ist. Und andere, die eben nicht so aufgewachsen sind wie sie, haben im Vergleich zu ihr so viel Rückenwind gehabt, dass sie eine ganz andere Startposition hatten, einfach im Leben. Und man kann es eben auf alles beziehen, ne? Auf gesunde Beziehungen leben, auf den Lebensstandard, den man jetzt hat. Und da scheint sie ja wirklich, wirklich viel einfach für sich gut gesorgt zu haben inzwischen. Finde ich krass.
Absolut. Absolut Respekt an Jasmin. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es bei den beiden weitergeht und auch wie es bei Andi weitergeht. Ich hoffe natürlich auf ein Liebesdreieck. Offensichtlich. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Was mir aus dieser Folge, mir sind viele Sachen noch herausgestochen, ne? Wir können ja leider in diesen Folgen nicht alles besprechen. Ich habe mich aber gefragt, bei Jubriel und Wendy, ich hatte das Gefühl, er am Ende der Folge versucht er ein bisschen zu cheaten. Denn eigentlich sollen die sich ineinander verlieben, ohne sich zu sehen. Und er fragt irgendwann zwischendurch, hat er so eine Frage nach den Outfits. Ich glaube, er fragt sie, in welchem Outfit sie sich am wohlsten fühlt oder besonders sexy, wenn sie einen besonders tollen Tag hat. Und ich habe ein bisschen die Vermutung gehabt, dass er damit auschecken will, was hast du für einen Körper?
Boah, das kann halt sein, ne?
Wir wissen es nicht. Wir will es ihm nicht unterstellen.
Nicht?
Aber vielleicht ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, er cheatet da ein bisschen.
Hm. Ja, aber das machen die schon auch alle ein bisschen mal, ne?
Mhm.
Also Jasmin ist ja auch schon wieder mit der Aussage reingegangen, ich werde oft auf mein Äußeres reduziert.
Oh, ja.
Der altbekannte Honeymove.
Mhm.
Ja.
Das ist auch ein bisschen gecheatet.
Mhm.
Ja, ich bin gespannt. Franzi, ich würde sagen, wir schließen damit die ersten zwei Folgen ab von Love is Blind. Aber ich habe das Gefühl, das war ein richtig toller Auftakt in die zweite Staffel Love is Blind Germany.
Das wird einfach wahnsinnig geil. Ich bin so gehypt. Es ist, wie gesagt, mit Princess Charming, neben Princess Charming mein Lieblingsformat. Es kann nur gut werden. Ich finde auch, dass es jetzt schon ein guter Cast ist.
Es ist ein guter Cast. Gefällt mir sehr gut.
Alles dabei.
Ja. Ja.
Spannende, schöne Menschen von innen und außen.
Wir schließen die Folge für heute ab.
Ihr könnt noch Tickets für unsere Tour kaufen.
Guck mal in die Shownotes für unsere, die reguläre Tour ist ausverkauft, aber unsere zwei Zusatzshows, da gibt es noch ein paar Tickets. Außerdem könnt ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben bei Podimo und 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Folgt uns auch überall. Wir machen Grafiken, wir machen bestimmt richtig coole Sachen auch zu Love is Blind, kann ich mir gerade vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Guckt auf jeden Fall mal vorbei und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
Und bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.